Ich finde das sehr kostbar, wenn wir diese Erinnerung bekommen, was für ein Vorrecht das ist, dass wir Gottes Wort haben. Ich habe das schon manchmal gesagt, bevor du einen Vers der Bibel gelesen hast und geschweige denn verstanden hast, allein die Tatsache, dass Gott geredet hat, dass wir Gottes Wort haben, selbst die, ich meine auch die Passagen, die wir vielleicht nicht so schön finden oder die uns sogar ärgern oder uns Stress machen, die sind ja manchmal ganz besondere Geschenke, aber allein, dass wir einen Gott haben, der möchte, dass wir ihn kennenlernen, dass wir seinen Willen erfahren dürfen, was für ein Vorrecht ist. Also noch dazu, ich habe bei mir im Arbeitszimmer mindestens so einen Regalmeter unterschiedliche Übersetzungen der Bibel, fast alles unter, ein paar sind doppelt, aber das meiste unterschiedliche Übersetzungen. Das ist längst nicht alles, was es auf Deutsch oder Englisch gibt. Da kann ich eine ganze Bibliothek mit einrichten, nur deutsche und englische Bibelübersetzungen. Und wir haben wirklich, manche behaupten ja immer, ja, das ist ja alles falsch übersetzt und man weiß ja nichts Genaues. Wir haben so gute und so genaue und so lesbare Bibelübersetzungen. Es ist wirklich ein Wahnsinnsgeschenk. Und die Sache mit dem Geschenk, du ehrst den, der dir ein Geschenk macht, ehrst du dadurch, dass du sein Geschenk annimmst, dass du dich drüber freust und dass du es dann auch nutzt. Ja, wenn du sagst, oh, danke schön und schmeißt es irgendwo in die Ecke, so, wenn meine Oma Fotos von sich bekam, die ihr nicht gefielen, sagte sie immer verheeren und ließ sie irgendwo hinterm Schrank verschwinden. Wenn du das so weglegst, was Gott dir schenkt, dann ehrst du ihn nicht. Aber wenn du es annimmst, wenn du es liest oder hörst und wenn du dann auch tust, was du verstehst, dann machst du ihm Freude. Und deshalb haben wir Raum in jedem Gottesdienst auch dafür, dass wir auf Gottes Wort hören, dass wir Gottes Wort predigen wollen und dass wir es dann auch tun wollen. Und so lade ich dich ein, deine Bibel aufzuschlagen oder dein Telefon aufzuschlagen oder so. Und wir sind in Apostelgeschichte Kapitel 17. Apostelgeschichte 17 und ich lese die ersten 9,5 Verse. Also 17 ab 1. Und heute ist Sommer und es ist Fußball, deshalb habe ich das überschrieben, die perfekte Welle. Und ich erkläre gleich, was ich damit meine. Apostelgeschichte 17. Über Amphipolis und Apollonia kamen Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes in ihre Synagoge, wo er an drei aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammelten sprach. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen und zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte er, ist der Jesus, den ich euch verkünde, niemand anders als der Messias, von dem die Schrift spricht. Einige der jüdischen Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem kamen zahlreiche Griechen zum Glauben, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie eine ganze Reihe von Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht. Dieser Erfolg erregte den Neid derjenigen Juden, die vom Evangelium nichts wissen wollten. Sie warben einige skrupellose Männer an, die sich auf dem Marktplatz herumtrieben und wiegelten mit ihrer Hilfe die Volksmenge auf, sodass die ganze Stadt in Unruhe geriet. Dann zogen sie vor das Haus von Jason, bei dem Paulus und Silas zu Gast waren, um die beiden von dort herauszuholen und vor die Bürgerversammlung zu stellen. Doch als sie Paulus und Silas nicht fanden, schleppten sie stattdessen Jason selbst und einige andere Christen vor die Politarchen, die höchsten Beamten der Stadt, und schrien: Die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hierher gekommen. Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie setzen sich alle über die Verordnungen des Kaisers hinweg, indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre Herrscher, nämlich Jesus. Die Stadtbevölkerung und die Politarchen waren tief beunruhigt, als sie das hörten. Und erst nachdem Jason und die anderen Christen eine Kaution hinterlegt hatten, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich Paulus und Silas nach Beröa weiterziehen. Amen. Was ist hier los? Also es werden Wellen gemacht, ja, das habt ihr gemerkt. Es geht um einen Kurzbesuch in Thessaloniki, also Saloniki in Nordgriechenland. Dieser Besuch wird abrupt beendet, der war nicht als 3 Wochen Missionseinsatz geplant, aber Paulus und Silas müssen dann weg, wegen der Bedrohung. In dieser Zeit entsteht eine christliche Gemeinde in 3 Wochen. Und in dieser Zeit, oder ja, es entstehen Beziehungen zu dieser Gemeinde, die Paulus später dazu bringen, 2 Briefe an diese Gemeinde zu schreiben, die wir im Neuen Testament finden. Das heißt, dieser kurze Besuch von 3 Wochen hat Folgen bis heute. Es entsteht eine christliche Gemeinde. Das heißt, Menschen sind in der Ewigkeit bei Jesus, weil sie dort zum Glauben kamen. Und wir haben 2 Bücher von 66 in der Bibel, aufgrund dieses 3 Wochen Missionseinsatzes. Das ist schon beeindruckend, oder? Ich weiß nicht, wie deine letzten 3 Wochen so waren, was die für Folgen haben, oder meine letzten 3 Wochen. Meistens wissen wir es ja nicht, Gott sei Dank, aber das war schon besonders hier. Aber was passiert da eigentlich? Ich habe das eben im Gebet schon so formuliert. Es ist eine Welle losgegangen mit Jesu Tod und Auferstehung und mit der Gabe des Heiligen Geistes. Es ist eine Welle losgegangen, die um die ganze Welt schwappt und die spült hier sozusagen auch über diese Stadt, über Thessaloniki und hinterlässt Spuren und sie lässt sich nicht stoppen. Ich finde das so beeindruckend, wir werden das gleich nochmal anschauen, die sagen hier, die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, oder in der alten Lutherbibel heißt es, die den ganzen Weltkreis erregen. Was ist da los, ja? Hier ist eine Welle im Gang durch diesen Einsatz von Paulus und Silas. Und wir wollen uns einfach kurz anschauen, was ist da los. Und wir kriegen hier ein bisschen Einblick in die Verkündigung. Also bei Paulus war das ja so Missionsstrategie, dass er immer zuerst den Kontakt zu den Synagogengemeinden gesucht hat. Und die frommen Juden in den Städten, die waren meistens gar nicht so aufgeschlossen für die Botschaft von Jesus. Da waren immer so einige, so ist das hier auch. Aber es gab dann die Nichtjuden, die also als Gäste dabei waren. Gäste und Fremdlinge, haben wir vorhin gehört. Judengenossen oder die ja noch nicht Proselyten waren, die Gottesfürchtige waren. Also nicht beschnitten, aber irgendwie gläubig. Und für die schlug die Botschaft regelmäßig ein, dass sie voll zum Volk Gottes gehören können. Dass sie nicht zweite Klasse sind als Nichtjuden, sondern dass sie voll dabei sein dürfen. Und so passiert es auch hier, eine Menge kommt zum Glauben. In diesen 3 Wochen, 3 Sabbatgottesdienste und sicherlich auch die Zeit dazwischen. Und es wird hier ganz kurz zusammengefasst, was Paulus predigt. Er öffnete ihnen, heißt es da, das Verständnis, Vers 3, für die Aussagen der Schrift. Und wir dürfen nicht vergessen, die Schrift sind für Paulus was wir das Alte Testament nennen. Das Neue Testament, da war er gerade erst dabei zu schreiben. Und der erste Brief an die Gemeinde in Thessaloniki, also an diese Gemeinde, die er hier gerade erst gründet, das ist die älteste Schrift des Neuen Testaments. Also um das Jahr 50 wahrscheinlich geschrieben. Das heißt, es gab wirklich noch nichts schriftlich. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussagen der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen, und zeigte ihnen, dass das alles nach Gottes Plan so kommen musste. Und deshalb, so sagte er, ist der Jesus, von dem, den ich euch verkünde, niemand anders als der Messias, von dem die Schrift spricht. Der Gesalbte, der bei Jesaja und anderswo angekündigt ist. Das ist das Zentrum seiner Botschaft. Jesus Christus. Er ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden und er ist der, den Gott schon vor Jahrhunderten vorhergesagt hat, angekündigt hat. Jesaja 53, der Herr warf alle unsere Sünde auf ihn. Und der ist jetzt gekommen, sagt Paulus, und das ist unser Herr. Und das ist unsere Botschaft. Das ist das, was wir verkündigen. Und interessant ist ja, was sagt man schlecht über dich? Da steckt ja manchmal doch noch ein Funken Wahrheit drin. Als sie dann angeklagt werden, Was wird ihnen, da wird alles Mögliche erzählt und sie setzen sich über die Verordnung des Kaisers hinweg, das ist alles Quatsch. Aber dann heißt es, und indem sie behaupten, ein anderer sei der wahre Herrscher, nämlich Jesus. Dann denkst du, okay, sie haben doch wenigstens ein bisschen zugehört. Sie haben doch wenigstens ein bisschen was kapiert. Sie kriegen sie in den falschen Hals. Sagen, aha, die wollen hier politischen Umsturz und so weiter. Das ist natürlich, da sind sie auf der falschen Fährte. Aber Paulus hat so deutlich und so wiederholt Jesus als den wahren König hier gepredigt, dass das wenigstens hängen geblieben ist. Und wisst ihr was, das wünsche ich mir. Selbst wenn Leute was falsch verstehen, dass sie wenigstens, also wenn die Leute finden, dass wir spinnen, als Jesus-Nachfolger, dass sie wenigstens finden, dass wir spinnen, weil wir so einen Jesus-Tick haben. Und nicht wegen irgendwas anderem, was uns unwichtig ist. Steht ja, was bleibt hängen? Was merken sich die Leute von uns? Was merken sich die Leute von dir, wenn sie dich getroffen haben? Kann man ja nicht nur oder nur begrenzt steuern. Ja, soll nicht zum Urteil über dich werden oder so, komm doch nicht in Verdammnis. Aber das hat natürlich damit was zu tun. Was sind unsere Themen? Also ich habe jetzt eine Stunde mit dem auf der Party geredet und hinterher weiß ich, okay, der ist Dortmund-Fan oder, keine Ahnung, Kroatien-Fan oder so. Okay, ja, ist ja nicht verboten. Oder ich weiß, was der für politische Ansichten hat. Oder ich bin da gerade in vielen Diskussionen drin, finde das auch wichtig, aber das soll nicht das Wichtigste sein, was von mir hängen bleibt. Ja, oder ich weiß, wie der sein Haus renovieren will oder wie der seinen Garten macht oder worüber man so redet. Und ich wünsche mir, dass wenn Leute mich schon fast alles über mich vergessen haben, dass sie sich noch merken, okay, hat er dauernd von Jesus geredet. Und er hat auch nicht übrigens dauernd von Kirche geredet oder von christlicher Moral oder davon, wie die Moral den Bach runtergeht in unserem Westen oder so, sondern der war irgendwie voll drauf mit Jesus. Wäre das nicht cool? Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Wie ist das bei mir, frage ich mich. Also ja, ich bin da selber mit drin. Ich wünsche mir so einen Lebensstil. Und das hat damit zu tun, natürlich wie wir reden, aber es geht ja auch nicht darum, dass wir irgendwelche Sprüchlein aufsagen. So, jetzt muss ich was von Jesus erzählen. Sondern es hat letztlich damit zu tun, was in meinem Herzen drin ist. Weil wenn du voll bist mit Jesus, dann kannst du gar nicht anders. Wenn du frisch verliebt bist, dann müssen die anderen dich normalerweise nicht zwingen, mal von deiner Liebsten oder von deinem Liebsten zu erzählen. Ja? Und wenn du voll bist mit Jesus, dann sollte man dich eigentlich nicht zwingen müssen, davon auch was sehen und hören zu lassen. Also, womit bist du voll, ist eigentlich die Frage am Tag des Fußball-WM-Endspiels. Und was kommt raus, wenn man dich piekst? So, dann eskaliert die Lage hier in Thessalonik. Die Leute machen hier, also interessant ist ja, den Missionaren wird vorgeworfen, für Aufruhr zu sorgen. In Wirklichkeit müssen ihre Gegner erst irgendwelche Halunken bestechen, damit die dann für den Aufruhr sorgen. Und wisst ihr was, das ist eine gute Nachricht. Wenn man erst jemanden bestechen muss, damit man was Schlechtes über dich hört, dann hast du irgendwas richtig gemacht, oder? Ich finde das so faszinierend in den Seligpreisungen bei Jesus, Matthäus 5, kommt ja alles Mögliche, die Friedfertigen und die Friedenstiften und die Sanftmütigen und so. Und dann auch die verfolgt werden. Und dann heißt es, selig, wenn sie euch schmähen, Lutherdeutsch, und allerlei Übles gegen euch reden, wenn sie damit lügen. Macht Sinn, oder? Also das Ziel ist nicht, dass man möglichst viel Schlechtes von dir redet, weil es könnte ja richtig die Wahrheit sein. Und dann haben wir leider keine Seligpreisung für dich. Aber wenn die Leute dich verleumden, weil du zu Jesus gehörst und dann irgendwelche Storys über dich empfinden, dann gilt dir diese Seligpreisung. Und Paulus sagt das später bei einem seiner Verhöre in Apostelgeschichte 24, darin übe ich mich, das hat was mit Übung zu tun offensichtlich, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Das ist eine ziemlich heiße Aussage, oder? Darin übe ich mich alle Zeit ein unverletztes, also nicht ein abgestumpftes Gewissen, ja, nach dem Motto, ich merke das gar nicht mehr, sondern ein unverletztes Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Also ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wir denken immer sofort, das klingt doch stolz und arrogant und so weiter. Aber nimm das mal als eine Zielvorgabe. Ich möchte hier mit meiner Mannschaft so durchs Turnier gehen, dass wir keine gelbe Karte sehen. Dass man uns nichts vorwerfen kann, kein unfaires Spiel. Ich wünsche mir so einen Lebensstil, nicht, dass die Leute sagen, was für ein toller Typ ist das denn, aber dass nichts von Jesus ablenkt. Ja, vielleicht erzähle ich ja dauernd von Jesus, aber dann habe ich einen Lebensstil, dass die Leute sagen, ja, beim Reden ist er ganz groß. Er wird ja auch dafür bezahlt, ne, der Pastor und so. Aber ich möchte, dass die Leute sich nicht aufgehalten werden durch Besserwisserei oder durch Unzuverlässigkeit oder durch irgendeine Scheinheiligkeit. Und wir wissen das, wir haben es erlebt und vielleicht bist du selber dabei, dass wir manche sind ganz schnell dabei, sagen, ja, die Christen. Und dann reden sie so und dann machen sie so. Und natürlich benutzen Leute das auch als Schutzbehauptung. Und irgendein alter Pfarrer von vor 50 Jahren, der fällt ihnen dann noch ein, der Mist gebaut hat. Und da müssen sie sich nicht mehr mit Jesus beschäftigen. Das gibt's auch. Klar. Nur trotzdem möchte ich den Leuten gar keine Munition geben. Ja, und dann werden sie sich immer noch irgendwelche Geschichten suchen. Das werden wir nicht verhindern. Aber wir wollen es ihnen wenigstens schwer machen, okay? Also ich wünsche mir das, dass wir so leben, dass ich so lebe. Übrigens, dazu gehört auch, dass Menschen sehen, wenn ich transparent bin, wie geht der denn damit um, wenn er was falsch macht? Also ja, es geht hier nicht um eine fromme Fassade. Der tut immer so, als könnte er kein Wässerchen trüben. Das kann ja gar nicht mit rechten Dingen zugehen, denkt dann mancher. Und oft stimmt es dann leider auch. Sondern, dass du auch in der Lage bist, dich ordentlich zu entschuldigen. Sagen, okay, hier war ich, tut mir leid, ich habe nur an mich gedacht, ich war so auf dem Trip, es tut mir echt leid, ich will da rücksichtsvoller werden. Wenn du dir diese Blöße gibst, glaube ich, wird das dein Zeugnis stärken und nicht schwächen. Aber ich wünsche mir, dass wenn man uns sieht, uns als Christen in dieser Stadt, dass die Leute Jesus sehen. Ja, ich habe das eben schon gesagt, hier wird von dieser Gemeinde oder von diesen Missionaren behauptet, die Gemeinde gibt es ja noch gar nicht richtig, die auf der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, die den ganzen Erdkreis erregen, sind jetzt auch hier angekommen. Und das ist wirklich, das ist eigentlich das Wunder in dieser Geschichte. Was für eine Welle diese Leute machen. Die gehen in die Synagoge und predigen. Das ist also was Unspektakuläres, gibt es gar nicht. Und das hat Folgen. Zwei Bücher des Neuen Testaments und eine Gemeinde. Und ich will euch mal ein paar Verse lesen, was Paulus dieser Gemeinde einige Zeit später schreibt. Im 1. Thessalonicher Brief, im 1. Kapitel. Das ist ja, das ist jetzt in diesem Abschnitt des der Apostelgeschichte, wird das jetzt spannend, weil wir dann zu diesen Gemeinden dann immer auch Briefe haben. Also 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Ja, ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schweren Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit Freude ertragen. Ja, wir haben das gehört, Jason und die anderen, die da hingeschleppt wurden, ja, an die geht das jetzt. Wie sie nur der Heilige Geist schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia, also in ganz Griechenland, geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nicht mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen. Wow, 3 Wochen Missionseinsatz. Und man erzählt überall in ganz Griechenland von dieser kleinen Gemeinde. Oder großen, wir wissen das nicht. Letzte Woche war Julian hier und hat davon gesprochen, dass Jesus uns einlädt dazu, ein Abenteuer mit ihm zu erleben. Und hier würde ich sagen, Jesus lädt uns ein, mit ihm Wellen zu schlagen, die Welt auf den Kopf zu stellen, Aufruhr zu erregen, im besten Sinne, auf der ganzen Welt. Manchmal haben wir dieses Denken, wir sind so weniger als Christen und wir haben so wenig Einfluss und so weiter. Und was können wir schon bewirken? Lass uns ein Beispiel nehmen an diesen wenigen Gläubigen in Thessaloniki, von denen die ganze Welt gesprochen hat. Ich sehne mich danach, dass wir ein Christsein leben, was tiefe Wurzeln schlägt. Wo nicht sagen, ja, der ist erst 2 Jahre Christ, wer weiß. Dass tiefe Wurzeln schlägt und das alles verändert. In unserem Leben, weil wir Jesus folgen, und dann auch in dem Leben um uns herum. Und dass wir uns da neu anzünden lassen vom Heiligen Geist. Ich höre manchmal solche Geschichten, ja, als ich gläubig wurde, da habe ich erstmal allen von Jesus erzählt. Und dann haben sich vielleicht 3 Freunde noch bekehrt in der Zeit und dann noch meine Mutter und so weiter. Aber irgendwann wird man dann normal. Dann bremsen einen die anderen Geschwister so ein, so ja, ich war auch mal so wie du. Und dann hört es auf. Und vielleicht kann man dieses Tempo auch nicht beibehalten, aber ich glaube, wir können uns neu anzünden lassen. Dass wir Leute sind, ja, wie diese jungen Christen hier in Thessaloniki, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen. Und da geht es nicht darum, was für eine bombastische Gemeinde das ist, sondern geht es darum, dass das eine Gemeinde ist, in der Jesus im Zentrum ist, in der seine Liebe frei fließt, in der die Kraft des Heiligen Geistes unterwegs ist. Und ihr Lieben, glaubt ihr das, dass diese Gemeinde die Welt auf den Kopf stellen kann? Deinen dachst du, mit Christen in deiner Umgebung, deine Nachbarschaft auf den Kopf stellen kannst, deine Firma, deine Schule, weil Jesus da ist, Jesus in dir lebt, weil die Kraft des Heiligen Geistes in dir ist. Ich glaube, wir werden mehr davon sehen und ich strecke mich danach aus und lade euch ein, dabei zu sein. Amen.